Happy Shooting, Folge 238, Schüssel voller Tic-Tacs, wird euch präsentiert von enjoyyourcamera.com.
Was war das?
Mann, bist du blau.
Falscher Weißer gleich. Okay, ja, kommt mal alle zusammen, kann losgehen.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Tschüss.
Tschüss.
Da ist er ja.
Bist Alter, du schon am Aufnehmen?
Natürlich. Ja. Alter Mann ist kein D-Zug.
Ja, nee, ich muss ja noch Einkaufslisten diktieren für Blitzzubehör und
verstehe.
Einkaufszeug halt.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Liebe Herrschaften, macht doch mal eure Dinger da auf Flugzeug und so.
Bitte alle Handys ausschalten oder auf den Flugzeugmodus.
Weil dieses Aufnahmegerät hier ist extrem empfindlich. Und dann, man hört es ja so ab und zu mal, wenn wir... Letztes Jahr im Kloster war immer so... Weil in der Klosterküche, wo die dicken Mauern drumherum sind, da haben dann alle Handys quasi versucht, ihre Basisstation zu finden und haben alle gefunkt, so, Hall, Hilfe!
Ja.
Oh, ich muss mich jetzt setzen.
Wir alten Leute.
Kommt gleich eine Pizza?
Ja, Pizza kommt so 7:45 rum.
Also,
bis dann haben wir Zeit.
Tut uns einen Gefallen. Wir sind jetzt die, hauptsächlich reden. Ihr dürft auch reden. Ihr sollt sogar. Also wenn ihr eine Frage habt zwischendurch und ihr habt das Gefühl, dass diese Frage vielleicht auch für den Rest der zuhörenden Menschheit interessant sein könnte, dann stellt ihr auch ruhig nochmal, auch wenn ihr gestern schon mal gestellt habt. Haut dazwischen, fragt und Boris oder ich kommen dann angerannt mit dem Mikro. So aus der Ferne fragen, schwierig, man muss da schon in der Nähe von dem Ding sein, dass das nachher auch alles gut mitkriegt. Und Boris hat so ein paar Themen gesammelt.
Genau, und ich würde sagen, wir starten jetzt mal den offiziellen Anfang des Podcasts. Das alles waren jetzt Outtakes quasi.
Ja, und wie das so bei Workshop-Podcasts üblich ist, sitzt denn hier überhaupt noch jemand außer uns?
Genau. Ist jemand da?
Ja!
Cool.
Da ist, glaube ich, gerade beim Mikro die Membran geplatzt.
Ja, ich habe aber extra beide Seiten aktiviert, dann haben wir noch eine Reservemembran hier. Sehr schön. Ja, wir sind Sprachkaries, ich habe zu wenig Flüssigkeit.
Stopp, nochmal.
Piep, Klappe, die zweite. Wir sind hier auf einem Happy-Shooting-Workshop im schönen Städtchen Northeim, entlang der Fachwerkstraße gelegen. Das kommt mir locker über die Zunge, oder?
Wie oft musst du das sagen?
Eigentlich jetzt gerade zum ersten Mal.
Okay.
Genau, ja, sehr schön. Und ja, wir haben ja schon ein paar Podcasts haben wir auch gemacht hier, aber auch Workshops haben wir hier schon gemacht. Und normalerweise haben wir die unten im Gewölbekeller gemacht, im alten Bad. Schwimmbad, wie auch immer man das früher nannte. War auch immer sehr schön, aber da ist jetzt eine Schule eingenistet. Das heißt, da sind jetzt Werkbänke und so etwas, weil die Schule da renoviert wird. Das heißt, da können wir nicht hin. Aber man hat mir hier das Café angeboten und ich finde, das hat auch eine sehr schöne Atmosphäre. Wir haben eine schöne Galerie, wir haben ein bisschen gedämmtes Licht. Außer das, was mir gerade ins Auge gefeuert ist.
Moment, gedimmtes.
Gedimmtes.
Nicht gedämmt.
Gedämpftes. Ja, Scheiße in der Lampenschale bringt gedämpftes Licht im Saale, sagt man ja auch.
Ja, das ist nicht so heiß und nicht so kalt.
Richtig.
Aha.
Genau, nee, eigentlich sehr schön. Ja, und hier haben wir mal wieder einen Workshop rund um das Thema Licht gestartet.
Ja, und das Thema, wir sind jetzt am zweiten Tag, Ende des zweiten Tages, gestern haben wir, wie es auf diesem Workshop gerade, also das ist ja, der Workshop, den gibt es ja jetzt dann doch schon ein paar Jahre, den haben wir schon ein paar Mal gemacht und da hat sich so ein Format etabliert, das richtig gut funktioniert, wo wir uns quasi so nach und nach so an die verschiedenen Themen rantasten. Gestern war Available Light, also das Licht, was halt so draußen ist, vielleicht noch ein bisschen über den Lichtformer mit Reflektoren oder einer weißen Wand oder sowas, noch ein bisschen Licht gestaltet im Freien, also tagsüber, so im späten Nachmittag. Mitte später Nachmittag?
Jo, später Nachmittag.
Ne? Ja, und heute war der Strobist-Tag, also die Systemblitze mit Funkauslösern und Stativen und Schirmen. Und da sind wir so auf Exkursion gegangen, haben die Burg Plesse, die hat sich da auch toll etabliert. Da geht also richtig, kann man richtig schöne
Hintergründe finden. Und da gibt es den Turm, der war heute, letztes Jahr war es ja richtig schön kalt, als wir da waren. Und da war es dann im Turm sehr angenehm, weil es nicht so gezogen hat. Und heute war es eher so, dass es so heiß war, dass es im Turm schön kühl war. Also der Turm ist beliebt.
Ja, hier bin ich jetzt quasi schon bei jeder Wetterlage mal auf der Plesse.
Wenn wir Turm sagen, das ist also nicht so ein langer, dünner, sondern so ein dicker Turm mit drei Ebenen und mit so Wendeltreppe hoch und in der Mitte ein großes Loch, wo man da so drei Stockwerke hoch und runter gucken kann. Und da kann man sich also quasi auf drei Ebenen kann man die Fotografen verteilen und ja, dann wird auf drei Ebenen geblitzt und getestet und gemacht.
Aber auch schon auf dem Weg halt zur Plesse gibt es dann die Arkaden mit den alten Schießscharten, die geben tolle Hintergründe. Ja. Dann gibt es das alte Tor, da kann man toll was drinnen machen. Dann gibt es die alten Räumlichkeiten teilweise noch, wo natürlich überall kein Dach mehr drauf ist. Da stehen nur noch so ein bisschen die Seitenmauern in unterschiedlicher Höhe. Die geben je nach Sonnenstand auch ein bisschen Schatten, wo man mit seinen Blitzen arbeiten kann.
Ja.
Also massig Hintergründe da.
Das war der Tag 2, jetzt sind wir so am Ende angekommen und ja, haben gerade Pizza bestellt, die wird wahrscheinlich gleich mitten im Podcast geliefert, per Taxi.
Ganz dekadent heute.
Ganz dekadent lassen wir uns per Taxi Pizzas kommen und nehmen eine Folge Happy Shooting auf und morgen am Sonntag, am dritten Tag des Workshops, gibt's dann ja so, ich sag mal so in Anführungszeichen, großes Studio. Da haben wir eher so Studio in verschiedenen Richtungen. Also da haben wir das große Studio im Sinne von fixe Anlage. Da können wir übrigens auch Christopher hier die Bauernsanlage nochmal brauchen dafür. Das kommt uns sehr gelegen. Dann haben wir aber auch ein kleines Produktstudio, wo man dann mal so ein bisschen testen kann, kleinere Objekte auch zu fotografieren, also Produktfotografie. Dann haben wir ein Lichtzelt dabei, um mal so dieses All-Encompassing Light, also das Licht, was so sich um das Objekt drumhüllt, ausprobieren können. War das jetzt ein Satz? Egal.
Klang ganz gut, ja. Kann man mal ausprobieren mit Schmuck mal, mit Ketten, mit glänzenden Gegenständen, wie das Zelt einem da helfen kann.
Und ja, das werden wir dann morgen machen, aber auch großes Studio, also mit der Elinchrom-Anlage. Da haben wir heute von Teilnehmer Christopher noch eine Bauensanlage, die wir da noch verwenden können. Dann haben wir hier verschiedene Softboxen und das große, der Highlights, das die 2,15 Meter mal 2 Meter große Softbox quasi, der eben auch als Hintergrund fungiert für High-Key-Geschichten. Und dann haben wir einen schönen schwarzen Samthintergrund, um da mal das andere Extrem zu testen. Außerdem natürlich die gesamte Räumlichkeit, auch hier auf zwei Ebenen. Also es gibt hier unten das Ding mit dem krummen Billardtisch, wo die Kugeln abhauen. Und oben nochmal eine Galerie, auf der man dann auch nochmal was aufbauen kann. Also das wird mehrere Stationen geben, dass sich die Leute hier nicht langweilen müssen. Und dann kann man so 3, 4, 5 Stationen und dann wird auch mal so ein bisschen durchgetauscht. Und ja, also so sieht's aus. Und
das wird der Vormittag sein, genau.
Ja, und das Thema Licht, ist das Thema auf dem Workshop?
Richtig, das ist das das allumfassende Thema hier diese 3 Tage und es geht halt hier natürlich auch um die Bildkomposition, hatten wir gestern auch drüber gesprochen, das ist Bestandteil immer von den Workshops, weil das einfach wichtig ist, aber es geht dann hier, wenn wir zum Beispiel wie heute mit dem Strobist unterwegs sind, klar auch um die Bildkomposition, aber ich habe auch den Teilnehmern gesagt, es geht mir mehr darum, die Charakteristik des Lichtes zu verstehen, was passiert, wenn ich das Licht vom Model wegbringe, wenn ich das Model von der Wand wegbringe, auf das Licht zu, was passiert, wenn ich die Lichtrichtung ändere, was passiert, wenn ich das Licht drehe, aber aus derselben Richtung komme, die Relation, Abstände, Lichtmodel, Licht, die Größe und so weiter, das ist alles wichtig und das gilt es zu verstehen und da ist es vielleicht mal ganz gut, wenn man mal ganz kurz die Komposition mal ausblendet und sich mal nur um das Licht kümmert, wenn man das unter Kontrolle hat, sich dann wieder der Komposition zuwendet.
Mhm. An dieser Stelle ein kurzes Dankeschön an unseren Sponsor Enjoy Your Camera, die auch diese Folge natürlich unterstützen. Hier haben wir diesmal, und das passt unglaublich gut zum Thema, von Enjoy Your Camera Graukarten dabei. Und jeder der Teilnehmer hat auch so eine Graukarte geschenkt bekommen. Und da werden wir nachher im Laufe des Podcasts noch ein bisschen drüber reden, wozu die denn gut ist. Und ich glaube, jeder wird jetzt nicken, wenn er sagt, es gibt mindestens 2, 3 Sachen, wozu die richtig gut ist. Also eine Graukarte ist ein, zumindest wenn man es so betreiben will, wie wir es jetzt an diesem Wochenende gemacht haben, ist es ein unersetzliches Hilfsmittel. Ganz wichtig. Viele nickende Gesichter, Dankeschön. Ja.
Laut nickend.
Gut, laut nicken. Genau, wie nickt man laut? Da knackt es dann im Genick, oder?
Ganz genau. Ja, und dann hatte ich, bevor wir hier aufgenommen haben, mal ein bisschen rumgefragt bei unseren Teilnehmern, ob es denn irgendwo so Augenöffner gab, ob es noch offene Fragen gab oder so etwas. Und da gucken wir mal durch, was sich daraus ergibt.
Also übrigens Aufruf an alle, die jetzt hier im Raum sitzen, wenn ihr zwischendurch noch eine Frage habt, schreit sie raus, wir kommen zu euch mit dem Mikrofon und ja.
So machen wir es. Und da habe ich hier mal gleich den ersten Teilnehmer. Sag kurz, vielleicht wer du bist, woher du kommst.
Hans-Jörg, ich komme aus Kaufringen im schönen Bayern.
Und du hattest ein Thema Abstände, Licht.
Ja, es war also ein Learning, beeindruckend, wie man also die Hintergründe also verändert, schwarz im Dunkeln hält oder ins Dunkle bringt und eben den Vordergrund mit den Personen, mit den Models dann dementsprechend modelliert im Gesicht von der Kontur und von der Ausstrahlung her. Das war also so ein Aha-Effekt, dass man das ganz bewusst und gekonnt auch herbeiführen kann. Mhm. Das war toll.
Also quasi das Ausblenden des Hintergrundes.
Ja, genau.
Ja, genau. Und da hast du vorhin auch gesagt, quasi den Tag zur Nacht machen.
Ja, genau. Das war ein weiteres Learning, das war beeindruckend. Wenn man so Bilder anschaut in Magazinen und so weiter, dann fällt dir immer auf, hoppla, da gibt es so ein schönes Bild, das sieht aus wie Nacht. So, wie haben die Burschen das gemacht letztendlich? Weil es kann gar nicht in der Nacht sein, weil es gibt den einen oder anderen Anhaltspunkt, wo uns doch zeigt, aha, das ist am Tag entstanden. Aber das ganz bewusst herbeiführen, also das war mir ein Buch mit 7 Siegeln. Nun weiß ich's.
7 Siegel weniger. Also für mich ist es auch immer jedes Mal wieder spannend zu sehen, dass man in einem Raum mit gelben Wänden, dass man nicht diesen schwarzen Hintergrund unbedingt braucht. So dieses, na, du musst das und das haben, sonst geht's nicht, sondern allein durch die Relation, die Abstände vom Blitz zum Model, zu den Wänden, das so hinbekommen kann, dass man ein perfekt belichtetes Model hat und hinten die gelbe Wand einfach nicht mehr sieht. Das ist hochspannend und das sind so die Sachen, die wir hier lernen.
Da ist ja einer der ganz wichtigen Tricks, wo, glaube ich, auch dem einen oder anderen das Licht aufgegangen ist. Gleich mal die Hand hoch, wer sich da doch ein bisschen gewundert hat. Einer dieser Tricks, wie man den Hintergrund wirklich dunkel bekommt, ist, indem man das Licht verdammt nah dran an sein Model bringt. Wer war denn da überrascht, wie nah dran das so kommt? Ich einfach mal ein paar Stimmen einfangen. Sag kurz, wer du bist.
Ja, der Harald. Und es war extrem interessant, das so rauszukriegen, wie das Verhältnis Abstand, Blitz zum Model und dann aber auch zum Hintergrund sein muss, um das absaufen zu lassen, obwohl blendender Tag war. Mhm. Wir waren ja bloß im Schatten gestanden und wir waren ja jetzt nicht irgendwo in einer Höhle gewesen. War sehr interessant.
Zu dir komme ich eh gleich noch. Werde gerade noch die Hand hochgerissen. Komme ich mal zu dir.
Ich bin der Stefan aus Hecklingen in der Schweiz. Und es war vor allem, das musst du zuerst mal gesehen haben, das muss dir einer gezeigt haben und dann muss dir noch einer erklärt haben und dann musst du es mal selber machen können und dann hast du eine Chance, es zu begreifen. Wenn du das irgendwo liest oder es auf dem Internet, das ist nicht dasselbe.
Genau. Warst du das auch, der mir vorhin erzählt hatte, dass du immer den Fehler gemacht hast, wenn du weiches Licht haben willst, den Schirm möglichst weit wegzustellen?
Ganz genau, das war auch ich.
Genau. Und was hast du jetzt gelernt, warum das nicht klappt?
Ja, weil je weiter weg das Tier ist, umso kleiner ist die Lichtquelle. Also umso punktförmiger wird sie.
Genau, weil es geht nicht darum, dass die Lichtquelle für den Fotografen groß ist, sondern sie muss für das Model groß sein.
Ganz genau.
Ja, also das war auch so ein Aha-Effekt. Wir waren teilweise wirklich so nah dran mit dem Licht am Model, dass man sich wirklich mit der Kamera fast in den Lichtformer reinzirkeln musste.
Das geht dann so, dass der Fotograf schon mal komponiert durch den Sucher guckt und dann dem Assistenten sagt, so, jetzt schieb mal den Schirm näher ran. Näher, 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 näher. Stopp, jetzt sehe ich ihn. Jetzt geh noch mal ein bisschen zurück. Und dann ist er quasi wirklich so ganz knapp außerhalb vom Blickfeld der Kamera. Wenn man dann irgendwie bei seiner Kamera nicht 100% sieht, dann soll man noch ein bisschen weiter weg, damit man nicht nur den Rand vom Schirm drin hat. Aber das ist zum Teil wirklich so ganz knapp hingezirkelt. Also einfach Schirm hinstellen und machen, naja, da hat man nicht so die Kontrolle, aber auf die Weise hat man es. Hilft, wenn man einen Assi hat an der Stelle.
Absolut, ja. Also Strobis, da hilft natürlich der Assi. Ansonsten geht Strobis natürlich auch alleine, wenn man Lichtstative hat, da muss man halt selber ein bisschen mehr rennen. Das hat man beim Gruppenbild heute gesehen, was ich die Treppen rauf und runter gerannt bin, obwohl ich mehrere Assistenten hatte. Aber das ist eine ganz andere Geschichte und die wollen wir zu einem anderen Zeitpunkt erzählen.
Ein anderes Ding, wo ich auch so erstaunte Gesichter gesehen habe, war, Ja, wenn man dann eben mit einem Licht arbeitet, also einen Blitz mit dem Schirm vielleicht, dann hat man eben die Hauptlichtquelle, die ist dann bei einem ganz normalen Porträtlicht erstmal so ein bisschen zur Seite, also von einer Seite, eine Gesichtshälfte bekommt dann mehr Licht und die andere Hälfte, naja, die sitzt dann so ein bisschen im Dunkeln und was macht man dann? Na, zweiten Blitz drauf, aber nee, braucht man ja eigentlich gar nicht. Da reicht auch schon, wenn man diese Schatten auf der zweiten Gesichtshälfte einfach ein bisschen aufhält. Und da waren, glaube ich, einige erstaunte Gesichter, die gesehen haben, hoppla, da braucht man jetzt nicht den teuren California Sunbounce, sondern da reicht auch die Rückseite von der Graukarte, die ist nämlich weiß oder ein Stück Papier oder ein Stück Styropor, irgendwas, was halt als Reflektor fungiert, als... Boris randaliert, was als Reflektor fungiert und eben ein bisschen von dem Licht des Blitzes zurückwirft wieder in diese Schattenpartien und plötzlich ist da was da. Also es muss nicht immer das teure Ding sein, sondern es kann auch mal wirklich das Blatt Papier sein oder die Rückseite von der Graukarte oder sowas. Das, ja, ich glaube, wer fand das erstaunlich? Auch einige. Also das ist auch so, ja, muss nicht immer, muss. Do-it-yourself kann schon ganz gut funktionieren.
Ja, und dann haben wir das Ganze systematisch aufgebaut im Strobus-Setup. Und da hatte ich hier eine Meldung von Ralf.
Das bin ich. Ich bin Ralf aus Essen. Ja, du hattest mich gefragt, was mein Aha-Erlebnis war. Und das war genau diese Reihenfolge, wie man da beim Strobus vorgeht. Nämlich, dass man erstmal das Umgebungslicht ausschaltet. Und das war auch genau mein Problem. Ich habe also Spielzeug gekauft von Yongnuo. Und habe das nicht so richtig unter Kontrolle gekriegt, nicht so, wie ich das wollte. Das lag eben daran, dass ich mich darum nicht gekümmert habe, sondern einfach die Blitze aufgestellt habe und versucht, über die Leistung irgendwas zu erreichen. Klappt mal, klappt nicht, aber durch Ausschalten des Umgebungslichtes kriege ich da also hundertprozentig Kontrolle. Und das war für mich halt heute wirklich so, wow, das war mein Problem.
Also wenn du Ausschalten des Umgebung, dann meinst du nicht den Lichtschalter betätigen, ja, sondern da meinst du eben durch die Abstände zwischen Licht und Model, ja, und Hintergrund dann.
Ganz konkret, also über die Verschlusszeit, ja, dass man damit beginnt, mit über die Verschlusszeit, das also versucht, eben das Licht wegzubekommen.
Genau, die Verschlusszeit an die Blitzsynchronzeit. Wenn ich dann noch zu viel Umgebungslicht habe, mal mit ISO und mit Blende. Ja. Also erst den ISO, dann die Blende, weil die Blende beeinflusst mich natürlich auch meiner Kreativität. Das Licht erstmal ausschalten quasi, wegdrücken und dann halt so viel reingeben, wie ich haben will und den Rest mit dem Blitz auffüllen. Genau. Ja, das ist eine Herangehensweise, wenn man seine Blitzlichter eben als Hauptlicht nutzen möchte. Wenn mein Blitzlicht mein Hauptspielfaktor sein soll und ich da das beeinflussen will, muss ich natürlich erstmal die Umgebung unter Kontrolle haben. Durch Öffnen der Blende kriege ich dann natürlich Umgebungslicht wieder dazu. Wenn das nicht klappt, kann ich natürlich auch das Tageslicht als Hauptlicht verwenden. Das haben wir ja gestern gemacht, habt ihr alle gesehen. Und ich könnte dann statt eines Reflektors oder zusätzlich zu einem Reflektor auch ein Blitzlicht als Aufheller benutzen oder um ein Catchlight in die Augen zu bringen. Das wäre genau der andere Weg. Aber den haben wir ja gestern ohne Blitzlicht schon gemacht.
Das ist übrigens als Randbemerkung, das, was wir da heute gemacht haben, ist natürlich auch nur die Oberfläche von dieser Strobus-Geschichte. Da geht es noch viel, viel tiefer. Also ich erinnere mich dran, da haben wir in Hannover auf dem Workshop zum Beispiel, hatten wir ein Strobus-Setup. Das war so am Abend, da war es draußen schon so, naja, es war nicht dunkel, aber es war so kurz vor der Dämmerung. Und da waren im Hintergrund, war eine Straße und da waren so ein paar Autos. Und dann haben wir eine Belichtung gemacht, wo wir ganz bewusst das Umgebungslicht mit einbezogen haben, und zwar Porträt, Hintergrund diese Straße. Wie gesagt, das war so wie jetzt ungefähr. Na, was haben wir jetzt? So 7:30, also es war noch hell. Und dann aber die Belichtung für das Umgebungslicht so gestaltet, dass das schon so ein bisschen dunkel war, also schon fast nach Nacht ausgesehen hat. Kann man ja dann eben durch die entsprechenden Kombinationen. Und dann den Blitz über eine rote Ziegelmauer gebounced als quasi warmes Aufhelllicht vorne dann aufs Subjekt geworfen haben. Und jetzt war das Subjekt viel zu warm. Und dann haben wir mit dem Weißabgleich gespielt und haben den wieder etwas kühler gestellt. Das warme Gesicht wieder so ein bisschen ins Normale gebracht. Aber das beeinflusst natürlich auch den Hintergrund. Und auf einmal war dieser Hintergrund tiefblau und Nacht. Und da dann so ein paar Autorücklichter drin, so ein paar rote. Und dann haben wir plötzlich quasi am helllichten Tag eine Nachtsituation geschaffen, die da einfach durch Weißabgleichen, durch geschickte Belichtung funktioniert. Also sowas lässt sich mit Strobis dann durchaus auch machen, dass man ganz bewusst den Hintergrund und das Subjekt völlig unterschiedlich belichtet und unterschiedlich auch belichten kann. Also kann man sagen, na, der Hintergrund ist mir jetzt aber eine halbe Blendenstufe zu tief, dann ändern wir das halt, ohne das Subjekt im Vordergrund zu ändern. Also da geht schon noch einiges.
Zu diesen verschiedenen Lichtfärbungen und den verschiedenen Weißabgleichen ist hier noch eine Frage gekommen vorhin, und zwar von dir.
Du hast vorhin gezeigt, wie du...
Wer bist du?
Also, sorry, ich bin der Jan. Du hast vorhin gezeigt, wie du bei einem so Strobist-Setup einfach die Lichtstimmung durch Farbfolien verändert hast. Mhm. Wenn man sich so diesen Lee-Filter-Katalog ansieht, dann ist da so gefühlte 10 cm dick mit tausenden von verschiedenen Folien. Und da ist für mich die Frage, welche davon wären da so genau richtig, um halt einfach mal so einen Tick in die Richtung zu geben, ohne jetzt sofort das in Blau absaufen zu lassen.
Da gibt's von Lee tausende von Filtern. Ich kann jetzt die Nummern nicht auswendig sagen, weil ich habe zwar auch das Lee-Musterbuch, aber habe hinterher dann ganz andere Farbfilter ganz woanders hergekriegt. Es gibt Filter, die heißen einfach CTO, Color Temperature Orange, und CTB, Color Temperature Blue. Ich weiß, bei Lee gibt's einen, das ist, glaube ich, der 204, das ist der orangene. Und die gibt es in voller Stärke. Also 1:1, was so viel bedeutet, mach aus dem Blitzlicht, also aus dem Tageslicht, ein Glühlampenlicht. Das heißt, wenn du an deiner Kamera auf die Glühbirne stellst, dann machst du aus deinem Blitzlicht eine Glühbirne mit 1:1. Mit 1/2, den gibt es auch, kommst du so den halben Weg dorthin. Und mit 1/4 kommst du eben 1/4 dorthin.
Wenn ihr euch einen Systemblitz frisch gekauft habt, so ein Canon 580EX12, keine Ahnung, wie die jetzt gerade heißen, dann schaut doch mal bitte schön in diese Packung mit rein. Da ist nämlich manchmal schon ein Filter dabei, ein Orangefilter und vielleicht auch ein Blaufilter. Hatte irgendjemand hier, wer war es denn auf dem Workshop, hat das rausgezogen und hat gesagt, ach guck mal, was ich da gerade in meiner Blitztasche gefunden habe, weil es war da einfach mit drin. Also manchmal weiß man halt nicht, wozu es da ist, jetzt wisst ihr es. Und als kleiner Tipp, es müssen nicht immer die teuren Lee-Filter sein oder die teuren Cookin-Filter, sondern geht mal zum Beschallungs- und Beleuchtungsunternehmen eurer Wahl. Da gibt's ja dann so Veranstaltungsunternehmen, die dann irgendwie die Festhalle laut und hell machen oder auf irgendwelchen Konzerten sich für den Sound und um das Licht kümmern. Die kaufen nämlich solche Farbfolien im Quadratmeter und von der Rolle und schneiden das dann zu für ihre Lichtkannen. Hier hängen welche an der Decke, da kommen also vorne diese Filtereinsätze rein. Und auch die haben welche mit wenig Orange und leichtem Tageslicht und leicht kühl, also ein bisschen blau. Die heißen da vielleicht ähnlich, muss man gucken, aber die haben die in der Regel rumliegen und die haben in der Regel auch Reste. Und ihr braucht für euren Blitz ja nicht wirklich viel. Da reichen ja irgendwie 10 mal 10 Zentimeter und dann kann man das irgendwie vorne am Blitz mit einem Klettverschluss oder mit einem Stück Tesafilm festmachen. Und die verschenken das meistens. Da geht er hin und sagt, hey, habt ihr vielleicht Farbfolien übrig fürs Fotografieren? Und dann sagen die, ja, guck mal hier, unsere Restekiste, nimm, was du brauchst. Also so ist mir das schon gegangen. Nur so als kleiner Spartipp.
Genau, und wer sich eine orangene Folie selber basteln will, der kann das mit einer großen Tic-Tac-Dose tun.
Ist aber dann sehr orange.
Ja, es gibt dieses normale orangene Tic-Tac, das ist sehr orange, und es gibt dieses Maracuja. Das ist nicht ganz so orange.
Und die Tic-Tac-Dose kann man dann auch in die Hälfte sägen, weil ihr habt ja erstmal zwei Seiten der Dose, also ihr habt einen Doppelfilter quasi. Und wenn ihr das quasi so mit dem Dremel oder mit der Laubsäge irgendwie in der Mitte durchsägt, dann wird der Filter auch schwächer.
Genau. Dann fallen alle Tic-Tacs raus. Das ist richtig.
Da fallen die Tic-Tacs raus. Die hat man vorher gegessen.
Genau. Oder einfach in eine Schüssel übertragen und auf den Tisch gestellt. Ja, also welche Filter brauchst du? Ich habe bei mir...
Entschuldigung, ich stelle mir gerade die Schüssel Tic-Tacs auf den Tisch vor.
Wenn du die jetzt noch einfärbst, ne? In blaue Schüssel, und in rote Pillen.
Schüssel Smarties, okay, aber Schüssel Tic-Tacs, hat das schon mal jemand gehabt?
Keine Ahnung.
Hast du schon mal eine Schüssel Tic-Tacs zu Hause? Also die ist so eine Schüssel, so in der Größe. Also ich habe jetzt...
Also du stellst jetzt so eine große Schüssel
und, vor. Und das Döschen Tic-Tacs, also...
Ja gut, wenn du ein paar Filter brauchst. Also ich habe bei mir in der Strobist-Tasche habe ich halt volle Orangefilter, halbe und Viertel. Und ich habe volle Blau, halbe und Viertel. Und ich habe das Ganze auch noch mit Grün. Und das Ganze eben ein paar mehr. Weil manchmal möchtest du ja sagen, okay, ich stelle den Weißabgleich jetzt auf die Glühbirne. Dann mache ich den vollen Orange auf meinen Blitz. Dann habe ich die Glühbirne. Jetzt habe ich aber erst ein neutrales Licht. Ich möchte aber, dass es ein bisschen wärmer als neutral ist. Also machst du zusätzlich noch ein Halb oder noch ein Viertel obendrauf, damit du etwas orangener wirst als 1:1.
Boris, machst du das dann nach Auge, also sprich, wie der Effekt ist, oder misst du das irgendwie aus?
Nee, mache ich nach Auge.
Okay. Das sollte dann eh eure wichtigste Instanz sein, das Auge. Also wenn das irgendwie komisch kühl aussieht, dann müsst ihr am Weißabgleich drehen. Wenn das irgendwie zu düster aussieht, naja, dann, wobei auf dem Kameradisplay, naja, das haben wir jetzt auch gelernt, das lügt dann eher an. Das Kameradisplay ist nicht wirklich das Maßgebende, da ist das Histogramm wichtiger, aber wenn ihr es dann hinterher irgendwie vielleicht oder zwischendurch mal auf den Rechner zieht und guckt und der ist dann irgendwie profiliert vom Display her, könnt ihr schon ein bisschen besser einschätzen, ob das passt oder ob es nicht passt. Und wenn ihr euer Kameradisplay gut kennt, dann könnt ihr das wahrscheinlich auch ein bisschen einschätzen.
Es gibt hinterher einfach Erfahrungswerte. Also wenn du das mal ausprobiert hast mit deinem Blitz und dem vollen Orangefilter und dem Abgleich und du hast das ausprobiert und sagst, okay, prima, jetzt habe ich neutrales Licht, dann weißt du, egal wo ich jetzt bin, wenn ich das so einstelle und diesen Filter drauf mache, habe ich wieder neutrales Licht, mal vom Hintergrund dann abgesehen, aber das willst du dann ja auch. Und jetzt weißt du, ich will es ein bisschen orangener haben. Wenn du jetzt aber zwei volle Filter drauf machst, dann hast du rotes Licht. Also weißt du, ich gebe nur einen Hauch dazu. So, und wenn du das ein paar Mal gemacht hast, dann brauchst du irgendwann auch nicht mehr aufs Display gucken. Dann weißt du, ich mache jetzt eine volle und eine Viertel, passt. Okay. Gut, was haben wir hier noch gehabt? Wir haben Iris. Du hast vorhin was gesagt zu den Kärtchen, die wir ausgeteilt haben.
Ja, ich bin Iris aus Braunschweig und weiß ich nicht, ob ich die Einzige bin, dass man die Graukarte nicht nur für einen Weißabgleich braucht, sondern auch für die Belichtung einmessen, für diesen Peak da, oder? Hieß er Peak?
Genau.
Ja, das wusste ich.
Ja, das war auch ein Aha-Erlebnis.
Können wir noch mal kurz erklären?
Ja.
Also, das Thema ist ja bei der Blitzbelichtungsmessung, und das machen wir ja da erstmal, also wenn wir hier mit Blitzen arbeiten, dann haben wir ja diesen kurzen Lichtimpuls und da ist also kein Dauerlicht, da ist also unser Belichtungsmesser in der Kamera eigentlich erstmal aufgeschmissen. Der kann ja nur Dauerlicht messen. So Blitzbelichtungsmesser, wenn ich den kaufe, irgendwo dann, ja, ich weiß nicht, 300 Euro klingt da relativ realistisch. Also die sind nicht billig, die Teile. Und wir haben aber einen guten Belichtungsmesser in der Kamera und wenn wir eine Graukarte haben, eine gute Graukarte haben, dann ist das auf jeden Fall ein Ersatz für ein Blitzbelichtungsmesser. Weil was wir jetzt tun können, ist, wir können diese Graukarte vom Blitz an blitzen lassen. Wir können das fotografieren und wir können uns dann das Histogramm anschauen. Und das Dirty Little Secret ist nämlich, dass die Graukarte, wenn die Belichtung mittig stimmt, dann sehen wir diese Graukarte auf dem Histogramm als Peak in der Mitte. Also das Histogramm hat ja links die schwarzen, dunklen Werte, rechts die hellen bis weißen, bis ja, Überbelichtungswerte dann. Also das ist von links nach rechts, dunkel nach hell. Und in der Mitte liegt eben dieses Grau von der Graukarte. Das heißt, wenn wir jetzt die Graukarte unserem Model in die Hand drücken und sagen, halt das mal direkt so vor dein Gesicht oder an die gleiche Stelle, wo nachher der Blitz hinblitzt. Also das muss schon in der richtigen Lichtsituation sein. Wir machen dann ein bildfüllendes Foto von dieser Graukarte, schauen uns den Peak an, den wir sehen auf dem Histogramm und der liegt jetzt ein bisschen zu weit links. Ja, müssen wir jetzt in dem Moment korrigieren und sagen, machen wir ein bisschen heller. Dann machen wir die Belichtung mal, was weiß ich, mal eine Blende heller. Machen wir die Blende auf und bringen ein bisschen mehr Licht rein. Dann machen wir nochmal einen Testschuss, schauen uns das nochmal an und wenn dann der Peak in der Mitte sitzt, dann können wir davon ausgehen, dass, wenn die Lichtsituation so bleibt, die Belichtung an der Stelle gut wird. Oder korrekt wird, sagen wir mal so. Gut und schlecht ist immer noch eine andere Sache. Manchmal will ich ja vielleicht eine Über- oder Unterbelichtung haben, aus kreativen Gründen, aber eine korrekte Belichtung funktioniert so. Und damit messen wir den Blitz indirekt eben durch das Foto und das Histogramm.
Und da ist es dann eben ganz wichtig, das habt ihr heute auch gesehen, wenn man das einmal eingemessen hat, dann hat man eingemessen das Licht, was bei der gegebenen Blitzleistung, bei dem gegebenen Abstand und dem benutzten Lichtformer beim Model ankommt. Ihr könnt das Model, jetzt solange sich die grundlegende Lichtsituation nicht ändert, also ihr bleibt im selben Schatten, in derselben Schattensituation, könnt das Model überall hinstellen. Ihr könnt auch den Abstand vom Model zum Hintergrund verändern, solange ihr das Licht immer im selben Verhältnis mit dem Model bewegt. Macht das Model einen Schritt nach vorne, nehmt ihr das Blitzlicht einen Schritt mit nach vorne. Wenn ihr euch also als Fotograf einmal merkt, in welchem Verhältnis steht das Licht gerade zu eurem Model, dann könnt ihr das Setup auch mal ganz kurz ganz abbauen, weil Fußgänger vorbeikommen, Auto vorbeifährt und hinterher wieder aufbauen.
Das war heute ganz einfach. Bei manchen, da haben wir einfach gesagt, okay, das steht jetzt, streck mal deinen Arm aus, liebes Model. Und dann war da genau eine Armlänge vom Model weg. Und dann wusste man einfach so, merkt ihr das? Das ist dein Abstand zum Blitz und dann stimmt die Belichtung. Und jetzt läuft das Model rüber, nimm halt den Blitz mit. Hast deine Armlänge und dann stellst du ihn wieder hin. Hast wieder das gleiche Verhältnis und dann ist die Belichtung auch wieder richtig.
Genau, einfacher Trick. Dann hatte ich hier ein Thema Equipment nutzen von Thorsten.
Ja, ich fand es halt sehr.
Sag nochmal kurz, wer von wo?
Ich bin der Thorsten aus Wolfsburg. Ich fand es faszinierend, wie wenig Equipment man eigentlich braucht, um vernünftige Bilder zu machen. Das haben wir heute mitgekriegt. Ich sag mal, eigentlich reicht ein Reflektor und die Sonne. Nächste Stufe wäre vielleicht ein Blitz und ein Reflektor. Aber mehr braucht man im ersten Schritt erstmal nicht. Ja gut, man braucht noch so eine Turnschuhe, weil man sich ein bisschen bewegen muss. Man darf nicht so faul sein. Aber das ist ja alles im ersten Schritt. Mhm. Und dann halt üben, üben, üben. Ja. Und viel Erfahrung.
Ja. Ganz genau.
Ich muss mal nochmal kurz reingrätschen. Das möchte ich jetzt nochmal kurz nutzen. Man braucht ganz wenig. Aber das wenige Equipment kann man sich zum Beispiel bei Enjoyer Camera kaufen. Ne? Ja, das war jetzt doch geschickt eingefädelt. Es reicht ein Blitzstativ, es reicht ein Blitz, es reicht ein Auslöser. Da könnte das zum Beispiel ein Yongnuo-Auslöser sein oder ein Yongnuo-Blitz. Die Graukarte, die wir hier auf dem Workshop ausgeben, die ist auch bei Enjoyer Camera käuflich zu erwerben. Das ist diese Menon-Graukarte. Und das gibt es, glaube ich, sogar im Zweierset in zwei verschiedenen Größen, dass man die sogar noch mitnehmen kann. Ja, ein Blitzneiger, ein Schirm und schon hat man, was man braucht und kann richtig gute Bilder machen. Und das bekommt ihr bei enjoyercamera.com und egal, was ihr da bestellt, ihr bekommt auch 5% auf eure Bestellung, wenn ihr auf enjoyercamera.com/happyshooting den höchst geheimen Geheimcode euch holt und damit dann bestellt. Und
der, glaube ich, inzwischen gar nicht mehr so leicht zu erraten ist.
Ist er nicht?
Nee,
ich glaube auch nicht. Also enjoyercamera.com/happyshooting, da findet ihr dann den Geheimcode für 5%. Danke an enjoyercamera.com.
Genau. Boah, das war jetzt professionell. Klasse. Wenn das jetzt noch mit mehr rauchiger Stimme rüberbringst.
Oh, das machen wir im Post.
Okay. Lege ich den Raucheffekt drüber.
Genau.
Peter hatte noch eine Frage oder eine Aussage. Wo ist er? Da sitzt er.
Ich bin Peter aus der Schweiz und was mich auch fasziniert hat im Workshop war eigentlich die Tatsache, dass das Verwenden der Systemblitze als Lichtquellen eigentlich schon mal gut ist, aber dann muss das Licht ja noch geformt werden. Das heißt, der Einsatz der Lichtformer, Schirme, Softboxen und so weiter, wie man das Licht dann anpassen kann an die gegebene Situation, so dass es auf Model, auf dem Gesicht dann auch den Ausdruck bringt, den man eigentlich auch erzeugen möchte. Das war für mich eigentlich sehr, sehr spannend. Man kann damit arbeiten, weiter weg, Softboxen oder Schirme oder die ganze Formung vom Licht oder auch die Wabenvorsätze, dass man das ganz streng bündeln kann. Das war für mich schon sehr interessant und spannend zum Arbeiten.
Ich hatte ja auch mal die Aufgabe gegeben, beleuchtet euer Model und den Hintergrund mit einem Licht. Und da habe ich mal so die Aufgabe gegeben, versucht mal quasi eine Überkreuz-Lichtsituation zu machen, also die beleuchtete Seite des Models vor den dunklen Hintergrund zu stellen und das, obwohl ihr nur mit einer Lichtquelle arbeitet. Wem hat es denn da so die Augen geöffnet, wie weit man so sein Schirmchen dreht?
Ja, ich bin Christopher aus Frankfurt und ich finde das sehr interessant, wie man dann wirklich den Schirm wegdrehen muss vom Model, um dann diese Situation zu schaffen, dass eben die eine Gesichtshälfte angeleuchtet ist, also im Licht ist, die andere im Schatten und der Hintergrund genau konträr dazu aussieht. Und das ist ein toller Effekt und ich hätte nie gedacht, dass das so einfach geht mit einer Lichtquelle.
Ja, wenn man nur mal den Mut hat, die Quelle zu drehen.
Ja, genau. Ja,
also man hat quasi nicht die Lichtrichtung geändert, sondern man hat eigentlich, man hat die Richtung geändert, in die das Licht scheint, aber für das Model, also in Relation zum Model, kommt das Licht immer noch aus derselben Richtung, aber es scheint es nicht mehr direkt an, sondern es scheint eigentlich fast komplett weg vom Model. Und durch den Schirm habe ich eine größere Leuchtfläche, die auch ein bisschen gebogen ist. Deswegen kann man es sehr weit wegdrehen und es kommt immer noch Licht beim Model an, bis irgendwann der Teil von dem Schirm kommt, wo eben kein Licht mehr nach vorne weggeschickt wird. Nämlich diese Schattengrenze. Und wenn man die immer weiter rüber dreht, bis sie so gerade so zur Hälfte über dem Model steht, dann hat man genau diesen Effekt und das kann sehr, sehr interessant aussehen. Aber es ist halt wirklich erstaunlich, wie breit so ein Schirm plötzlich Licht macht. Also da wird einmal bewusst, was für eine Leuchtfläche man überhaupt hat, wenn man so einen Schirm einsetzt.
Du kannst diese Schattengrenze ist beim Schirm relativ weich, wenn du eine Softbox hast, die nach hinten ja nichts abstrahlt, sondern nur nach vorne, dann wird diese Schattengrenze etwas härter. Dann kannst du da noch ein bisschen knackiger mit umgehen.
Ja, oder nimmst einen Reflektorschirm. Also den du umgedreht hinstellst, wo du reinschießt und das reflektierte Licht benutzt. Auf der anderen Seite ist er schwarz. Das heißt, da geht auch kein Licht verloren oder nur sehr wenig. Und dann hat man auch eine härtere Schattengrenze, mit der man sehr effektvoll arbeiten kann.
Ja.
Ja. Haben wir noch viele was? Themen. Hat noch irgendjemand was? Habe ich irgendjemanden vergessen? Möchte noch jemand seine Mutter grüßen?
wenn
zum was?
Ach ja, zum Gruppenbild.
Wollen wir da noch was zu sagen?
Ich wollte vorher noch kurz eins vorwegschießen. Wenn ihr irgendwas hiervon mitnehmt, dann sollte es möglicherweise sein, dass die Graukarte ein wichtiges Tool ist, und zwar eben nicht nur für die Belichtung, sondern auch für den Weißabgleich. Man sieht das ganz oft, dass die Kamera das eben automatisch nicht hinkriegt oder zu kühl oder irgendwo, naja, eben nur in der warmen Kühlachse, aber nicht in der grünen Magenta-Achse irgendwie sauber ausgleicht und dass dann Farbstiche reinkommen und die Graukarte und die Custom White Balance, also der manuelle Weißabgleich, helfen uns da unglaublich dabei, das schon in der Kamera richtig hinzubekommen. Und dann sieht man auch auf dem Display gleich richtig die Farben und dann passt das irgendwie deutlich besser und man muss hinterher nichts mehr korrigieren, sondern es stimmt einfach. Ja,
sieht auch einfach viel schöner aus. Habe ich schon bei vielen Shootings erlebt, also auch bezahlten Shootings.
Du willst auch mal das Bild dem Model zeigen, was du da auf dem Display hast, und dann hast du irgendwie so eine grünliche Färbung, weil jemand sagt, na, kann man hinterher in Photoshop machen. Klar kann man das,
ja. Aber wenn du es halt gleich richtig einstellst oder vielleicht sogar einen Tucken wärmer machst, ist immer sehr schmeichelnd fürs Model, und dann zeigst du das Bild und dann sind die gleich wirklich begeistert, wie toll das aussieht.
Und das schafft Vertrauen.
Richtig. Und wenn man dann halt ein sehr blaustichiges Bild hat, dann, ja, mag zwar interessantes Licht sein, aber wirkt immer noch so ein bisschen totgeblitzt.
Und ja, auch ein bisschen unprofessionell.
Mhm. Also es wirkt eine ganze Menge. Ja,
Wortmeldung.
Von Hans-Jörg.
Ja, nochmal, vielleicht eine kleine Anregung oder auch ein kleines Danke an den Carsten, an meinen Junior, der die Idee hatte, seinem alten Knaben ein Geburtstagsgeschenk zu machen, dass ich an diesem Workshop teilnehmen kann. Ich war etwas skeptisch und dachte, musste in der Gegend rumfahren. Aber war eine tolle Sache, muss ich sagen. Wenn er das hört, wird er sich freuen, oder auch die anderen Kinder. Aber vielleicht so eine Anregung an die anderen, die auch das hören, vielleicht dem alten Knaben auch sowas zu schenken, wenn es eine ähnliche Situation gibt.
Okay, ja, danke. Super, auf jeden Fall.
Ein Applaus für Carsten. Nee, also Carsten, vielen Dank, dass du deinen alten Herrn hierher geschickt hast. So alt ist der noch gar nicht. Ich wollte noch kurz das Gruppenbild aufgreifen. Also es kam ja irgendwo, woher kam die Idee für das Gruppenbild, Boris?
Ich weiß es gar nicht mehr. Bei welcher Gruppe habe ich denn gestanden, wo so die Idee mit dem Turm aufkam? Bei wem war ich denn da? War ich bei euch? Wie ist denn das gelaufen? Ich weiß es nicht mehr.
Du hast plötzlich geflasht geguckt und wir haben halt einfach gefragt, wo wir das Gruppenfoto machen oder ob wir das morgen machen oder heute, und dann kam die Idee mit dem Turm. Das kam, glaube ich, schon von dir, ja.
Okay.
Und dann haben wir einfach ausgemacht, wir treffen uns am Turm, und dann ist das Ganze irgendwie so in Selbstdynamik relativ schnell entstanden.
Ja, das sind so Ideen, die man entwickelt, wenn man am Set ist. Also
gefährlich. Also ich mag jetzt mal ganz kurz an Inzikofen erinnern, an Klostergeister-Workshop. Da war auch, das passiert einfach immer wieder, dass dann irgendjemand aus der Gruppe so eine klasse Idee hat für ein Gruppenbild. Aber diese Idee ist einfach total schwierig umzusetzen und man muss richtig sich reinknien, man muss es eigentlich planen, man muss eigentlich irgendwie überlegen, wie man es tut. In Inzikofen haben wir dann den Ball zurückgespielt, weil das landet dann halt manchmal bei uns, macht doch mal. Und da haben wir dann den Ball zurückgespielt und gesagt, ihr, war auch eine Dreiergruppe, und dann sagt, warum macht ihr das nicht? Das war eben das Gruppenbild, was steht online, wir linken da mal den Shownotes hin, das mit diesen vielen Fenstern, wo man dann in jedem Fenster irgendwie ein, zwei Teilnehmer hat und die interagieren dann teilweise noch miteinander, da reicht dann einer vom oberen Fenster nach schräg unten ein Stativ und der unten nimmt's entgegen, und das musste also quasi immer das gleiche Fenster geschossen werden, die Leute mussten choreografiert werden, hingestellt werden, da gab es ein richtiges Flipchart, wo das aufgemalt war, und dann
das
musste...
Das können die Leute aber alles in der anderen Podcast-Folge nachhören.
Richtig, aber es ist halt so dieses, naja, da ist so viel an Action, und ja, diesmal hat aber Boris sich den Schuh angezogen Und ich kann es jetzt mal aus Sicht dessen, der als Teilnehmer, also ich habe dann eben zugeguckt, wie Boris das Gruppenbild aufgesetzt hat, beschreiben. Und das war schon eine heftige Aktion, weil eigentlich hätte man es planen müssen. Eigentlich hätte man sagen müssen, wir gucken jetzt mal, wie viele Blitze wir brauchen und wie viele Auslöser wir haben und gucken, dass die Batterien alle geladen sind, dass die oberen Blitze auf minimaler Leistung stehen und solche Sachen. Und das war halt jetzt alles so ad hoc und über drei Stockwerke schreiend irgendwie gemacht. Also Boris unten. Das Setup war im Turm, in der Plesseburg. Wie gesagt, der hat innen dieses große, offene, runde Ding und oben drüber zwei Ebenen und eben unten die Erdgeschossebene. Und das Bild dann quasi senkrecht von unten nach oben. Die Teilnehmer oben am runden Geländer in der mittleren Ebene so nach unten schauend auf die Kamera. Also ein Ring von Teilnehmern über der Kamera. Die dann mit Blitzen, die um die Teilnehmer standen, aber über die Teilnehmer hinüber geschossen haben, quasi von rundum beleuchtet. Und oben auf der obersten Ebene noch ein paar Blitze, die dann noch so Effektlichter oben gemacht haben. Und ja, die Schwierigkeiten, wo lagen die denn so, Herr Nienke?
Ja, die Schwierigkeit liegt natürlich darin, dass man also erstmal ad hoc zusammenfinden muss, haben wir genügend Funkauslöser, und zwar kompatible Funkauslöser? Haben wir genügend Blitze, wo wir die dran klemmen? Aber das hatte ich schon mitgekriegt durch die Gruppen, dass wir reichlich hatten. Die Pizza kommt.
Ich mach das.
Genau. Und dann natürlich erstmal alle Funkauslöser auf den richtigen Kanal einzustellen, damit eine Auslösung dann eben auch wirklich alle Blitze auslöst. Und dann natürlich auch die Schwierigkeit, dass ich es dann hier nicht mit einem Assistenten zu tun hatte, sondern quasi pro Blitz mit einem Assistenten. Und wir reden jetzt von Blitzen auf der ersten Ebene, hatten wir vier Blitze, korrigiert mich, waren vier, die quasi Reihe herumgestellt wurden, hinter die Teilnehmer, so ein bisschen gleichmäßig verteilt, wobei irgendwo geht die Treppe hoch, da konnte man natürlich keinen hinstellen. Da hat sich also jeder um einen Blitz gekümmert und hat gefragt, okay, welche Leistung? Da hatten wir eine Viertelleistung. Das habe ich dann erstmal ausprobiert, von unten hoch zu fotografieren. Das hat ganz gut geklappt. Der ursprüngliche Plan war noch, mit einem großen Blitz von unten den Turm hoch zu fotografieren, um die Gesichter hell zu bekommen. Da hat sich aber herausgestellt, erstens ist nicht erforderlich, weil die vier Blitze auf der ersten Ebene hinter den Teilnehmern jeweils die Gesichter gegenüber aufgehellt haben. Das war also ausreichend viel Licht da. Obwohl wir nach unten geschaut haben, aber es war nicht so steil, als dass kein Licht mehr drauf gefallen wäre. Und das zweite Problem war, das Licht, was von unten nach oben geschossen wäre, hätte auch immer die Treppe von unten beleuchtet, also das ganze Plateau, was diesen ganzen, die ganze Hell-Dunkel-Verteilung vernichtet hätte. Und dann war mir das Ganze aber zu langweilig, weil es nach oben in die Tiefe, halt zum zweiten Stockwerk bis zum Dach, das Dach ist nämlich auch durchscheinend, da gibt es eine schöne Struktur in der Mitte, aber der Weg bis dahin war mir zu duster. Und da wollte ich so ein bisschen dieses Bühnenhaft, dieses Stage-like haben. Ich wollte ein bisschen Blitzlichtgewitter haben aus dem Publikum, was natürlich nicht vorhanden ist. Also habe ich gesagt, wie viele Blitze haben wir noch? Und dann waren wie viele noch da? Sechs Blitze noch mit entsprechenden Auslösern, die wurden schnell noch zusammengewürfelt. Rauf auf die zweite Ebene, das sind aber auch immer Wege, die zurückgelegt werden müssen. Und dann wurden die Blitze oben hingestellt und nach vorne gegen das Geländer gelehnt, sodass sie direkt nach unten in die Kamera blitzen.
Ich hatte ständig Angst, dass mir von hinten so ein Blitz ins Genick fällt.
Ja, die sind ja fest. Und da hatte ich die Anweisung gegeben, auf die niedrigste Stufe, weil wenn die direkt runter in die Kamera leuchten, dann will ich nur ein Leuchten haben, aber ich will nicht wirklich einen Effekt von diesem Blitz haben. Ich will es nur sehen. Das wurde aber an einer Stelle missverstanden. Da waren zwei oder drei Blitze waren auf volle Leistung und die haben natürlich dann die Personen, die unter diesem Blitzen standen, völlig überstrahlt. Die erkennt man dann nicht mehr. Wurde dann aber auch korrigiert. Das heißt, nochmal einen Assistenten hochflitzen lassen, alles nochmal umstellen, runterflitzen. Dann hatte ich blöderweise meine Notebooktasche von der Kameratasche entfernt und in der Notebooktasche ist mein Intervallauslöser, der dann so alle 5 Sekunden ein Foto hätte machen können. Aber da ist dann auch noch ein Teilnehmer eingesprungen, ich glaube Christian war es, und hat mir dann noch einen Yongnuo-Auslöser für die Kamera gegeben mit passendem Kabel, sodass ich eben auch auf die erste Ebene konnte, mit aufs Gruppenbild und konnte dann versteckt auf den Knopf drücken Bilder machen.
Also es war eine klasse Aktion.
Ja, also da steckt ziemlich viel Fummelei hinter und rauszirkeln, wo stellt man die Sachen hin.
Ja.
Aber schlussendlich, glaube ich, ist da was ganz Anständiges
bei rausgekommen. Und viel Rumgeschrei über mehrere Ebenen,
ja.
Aber es hat dann letztendlich funktioniert. Ich war jetzt gerade, während du erzählt hast, kurz weg, mhm. Weil da kam gerade das Taxi mit den Pizzas. Ich habe hier gerade 15 Pizzas hochgeschleppt.
Ja, super.
Ich würde sagen,
ich denke auch, wir sind durch. Das Gruppenbild stellen wir einfach mit in den Blog.
Ja, wir wollen jetzt euch allen noch kurz die Möglichkeit geben, aber sagen, wer bist du, wo kommst du her? Name und wo du herkommst.
Harald aus Krausenbichhofen.
Jan aus Hanau.
Martin aus Leipzig.
Ralf aus Essen.
Christian aus Frankfurt.
Tim aus Stuttgart.
Moment, hier rüber.
Da. Christopher aus Frankfurt.
Sven aus Frankfurt.
Hans-Jörg aus Kaufering.
Thorsten aus Wolfsburg.
Also hier durcharbeiten.
Alex aus Lüdenscheid.
Reinhard aus Mannheim.
Stefanie aus Frankfurt.
Peter aus der Schweiz.
Wilfried aus Neuss.
Stefan aus der Schweiz.
Und Iris aus Braunschweig.
Und Chris aus Tübingen.
Ja, und Boris aus Nordheim.
Ja, und das war Happy Shooting und der Workshop aus Nordheim. In diesem Sinne, wir hauen jetzt in die Pizza rein. 3, 2, 1,
Happy Shooting!
Oh, perfekt, juhu. Klasse, super. Dankeschön. Oh, wir haben eine Bühne.
Wir haben eine Bühne, ja.
Die haben uns eine Bühne gebaut, so mit schwarzem Hintergrund.
Sieht cool aus, wir haben auch Billardtische.
Billardtische,
mit aber Neigung.
wir haben hier zwei Billardtische stehen und du hast es gestern probiert und die Kugeln, wenn man die so in eine Richtung schubst, dann halten die in der Mitte an und drehen um und kommen wieder zurück.
Richtig.
Das ist hier Jugendraum in Nordheim.
Genau, alte und Brauerei.
Alte Brauerei.
Das Café.
Ja, und
sehr stilvoll mit Galerie.
Ja. Kriegen wir noch ein bisschen mehr Licht? Na, brauchen wir nicht mehr Licht. Ne?
Doch, Licht kriegen wir noch ein bisschen, glaube ich. Irgendwie, wo gehen die Lichter an?
Ach, da hinten. Ja, geh mal, ich komm mal mit.
Ich geh mal zum Lichtkasten.
Komm mal mit.
Das sind alles Outtakes übrigens.
Ja, ist okay.
Oder? Ist schon alles an?
Also diese Haupt, diese die da an der Decke hängen, weißt du, die meine ich.
Ja, wo gehen die denn wohl an?
Ich habe keine Ahnung.
Die haben wir schon.
Lichtschalter.
Sicherung, Hauptsicherung, Sicherung.
Haben wir den Taster? Machen wir den Taster, der da an der Tür
Moment,
ist.
Moment.
Die haben wir schon.
Die haben wir Lichtschalter. Die sind an?
Ja, die haben wir schon.
Müssen wir da noch? Taste neben der Tür?
Ja.
Ja, nee, da gehen die. Ah, da so ein bisschen.
Die hier vorne? Ja, okay. Nee, die oben weiß ich
nicht. Das reicht jetzt.
Okay. Muss reichen.
Wir können auch im Dunkeln verpassen.
Selbstverständlich. Ich verstehe meine Stimme blind.
Ich. Wenn wir aufnehmen, dann sehe ich dich ja normalerweise eh nicht.
Ja, so ist es. Man fragt sich, ob das nicht auch besser so ist.
Wenn das in die eine Richtung, dann wäre es jetzt fies, aber
wie auch immer.
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de.